Es ist Karfreitag, das ist mir schon klar. Und wie man es macht an Karfreitag, man kann es eigentlich nur falsch machen, oder? Es ist so ein Tag, an dem man sich fast streiten könnte. Wie feiert man das jetzt? Einerseits hat Jesus sein Leben gegeben. Er wurde verraten, wurde von allen verlassen. Alle haben sich von ihm abgewandt. Und es schien sogar so, als sein eigener Vater sich von ihm abgewandt hätte und ihn verlassen hat. Gleichzeitig ist das, was an Karfreitag passiert ist, der größte Sieg aller Zeiten. Das, was Jesus gemacht hat und was er damit bewirkt hat, ist der Grund zum Feiern. Und es gibt so viele verschiedene Blickrichtungen, so viele Nuancen in Karfreitag. Und ich predige jetzt zum dritten Jahr hintereinander übrigens an Karfreitag. Keine Ahnung, wie das kommt. Und jedes Mal gibt es einen anderen Zugangsweg und ich suche immer diesen Weg. Und auch diese Woche habe ich gerungen. Ich wollte meinen Weg finden für dieses Jahr, für dieses Karfreitag. Und während ich einen Artikel las in Englisch, sind mir auf einmal drei Dinge ins Auge gefallen. Und ich sagte, okay, das ist meine Predigt, das wird es heute sein. Ich möchte heute predigen, vielleicht wird es ungewöhnlich sein für den einen oder anderen. Aber ich predige über drei Ironien der Kreuzigung, des Kreuzes. Ja, tatsächlich, an einem Karfreitag möchte ich über Ironien predigen. Und ich sage euch was, vielleicht ist das jetzt ein bisschen verwirrend oder unklar, wie Ironie. Was gibt's denn da zu lachen? Was ist denn da Lustiges dabei? Aber ich lade dich ein, mir diese Chance zu geben, dein Herz zu öffnen und dich damit hinein zu begleiten. Ich glaube, dass das, was damals passiert ist an Karfreitag, für den Teufel und für seine Dämonen die größte Niederlage war. Die größte Überraschung. Ich glaube, dass sie sich heute noch, wenn sie könnten, in den Ellenbogen beißen würden. Was haben wir damals getan? Wie konnten wir das übersehen? Wieso? Und ich glaube, entweder verkriechen sie sich heute und verstecken sich und schämen sich, oder sie tun alles dafür, dass das, was damals passiert ist, nicht bekannt wird. Heute möchte ich drei Dinge gerne hervorheben, drei Ironien. Denn eine Ironie hat die Fähigkeit, einen Vorfall zu erklären und auf den Punkt zu bringen, was wirklich gemeint ist. Im Zusammenhang mit der Kreuzigung werden wir uns drei davon anschauen. Die erste Ironie. Der Mann, der als König verspottet wurde, ist in Wirklichkeit ein König. Matthäus 27, Verse 27 bis 31, da heißt es, die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann fuhren sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Was ist hier passiert? Nachdem die aufgebrachte Volksmenge nicht mehr zu bändigen war, nachdem sie immer wieder und immer lauter schrien, kreuzige ihn, gibt der Statthalter, gibt Pilatus nach und sagt, okay, aber ich finde an ihm keine Schuld. Ihr wollt es, macht ihr das. Euch soll diese Schuld treffen. Er übergibt Jesus den Soldaten und sie sollen ihn für die Kreuzigung vorbereiten. Die Soldaten sind völlig ahnungslos, wen sie da in Gewahrsam haben. Sie denken, es ist wieder einmal so ein selbsternannter Möchtegern, der sich zum Retter der Nation erklärt. Und so fangen sie an, ihren Spott mit Jesus zu treiben. Ich kann es mir so richtig vorstellen, wie einer nach dem anderen erniedrigende, spöttische Sprüche loslässt. Und das, was hier niedergeschrieben ist, was ich gerade vorgelesen habe, das ist ein kleiner Teil von dem, was da passiert ist. Ich höre, wie nach jedem Spruch, nach jeder Erniedrigung ein lautes Gelächter ausbricht. Wie sie sich kaputt lachen, diese Soldaten. Und dann haben sie noch eine weitere Idee, wie sie sich über Jesus lustig machen können. Sie ziehen ihn aus und hängen ihm einen scharlachroten Mantel um. Das war ein Mantel, den die Soldaten üblicherweise getragen haben, also gar nichts Königliches oder Adeliges. Darin liegt ja gerade die Erniedrigung. Sie ziehen ihm diesen Mantel um und huldigen ihn. O König! Sie salutieren. Und dann kommt noch einer auf die Idee und sagt, König, wo ist denn deine Krone? Und ich höre, wie wieder Gelächter ausbricht. Und dann sagt einer, lass uns ihm doch eine Krone machen. Und sie basteln aus den Dornenzweigen eine Krone, setzen sie ihm auf den Kopf, es schmerzt. Und dann fallen sie vor ihm nieder, so als würde sie ihn anbeten und sagen, gegrüßt seist du, o König. Ihre Aktionen, dieses Gelächter, die Erniedrigung, die Schläge, die Misshandlungen, wieder Erniedrigung, Bespuckung, Lachen, das ist wie so ein giftiger Mix, wie ein Cocktail, das auf Jesus ausgegossen wird. Ich glaube, dass die Soldaten sich prächtig amüsiert haben. Sie fanden ihren Humor bestimmt auch sehr komisch und ironisch. Aber die eigentliche Ironie dabei war, dass das, was sie sagten, dass er ein König sei, dass das, was sie machten, ironischerweise, dass sie vor ihm niederfielen und salutierten und ihn huldigten, dass das in Wirklichkeit die Wahrheit ist. Dass sie, ohne es zu wissen, ohne es zu ahnen, das fast schon prophetisch zum Ausdruck gebracht haben, wer Jesus wirklich ist. Denn Jesus ist in Wirklichkeit ein König. Er war nicht ein König, sondern er ist ein König. Er war nicht nur der König der Juden, sondern er ist der König aller Menschen geworden. Er ist der König, der sein Königreich hier auf die Erde gebracht hat. Er ist der König aller Könige geworden. Und es wird ein Tag kommen, an dem Jesus Christus, der König des Königreiches Gottes, in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und dann, wenn er wiederkommt, werden alle Menschen ihn sehen. Als den, der er ist, als den König. Es wird ein Tag kommen, an dem alle Menschen, jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist und ihn als den anerkennen, der er ist, nämlich der König. Heute sind wir hier, um das auszurufen. Heute sind wir hier, um diese Ironie zu feiern. Das, was diese ahnungslosen Soldaten gemacht haben, ist das, was wir glauben. Sie haben das vorgemacht, was wir heute in echt tun, nämlich unseren König erheben, unseren König huldigen, unseren Herrn und Retter preisen. Das ist die erste Ironie des Kreuzes. Jesus Christus, der verspottete König, ist in Wahrheit ein echter König. Die zweite Ironie. Der Mann, der machtlos zu sein scheint, hat in Wirklichkeit alle Macht in der Hand. Weiter ab Vers 32 bis 41. Hier heißt es, als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha heißt, und Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei weitere Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten über ihn lustig. Das, was wir hier sehen, ist ein krasser Kontrast zwischen dem Machtanspruch Jesus, den er klar gemacht hat, dass er der gesandte Messias ist, und seiner jetzigen Situation, seiner scheinbaren Ohnmacht. Wieder einmal denken die Spötter, dass sie sich über Jesus lustig machen können. Jesus ist durch den bisherigen Prozess, durch den Schlafmangel, durch das Auspeitschen, durch das Schlagen, er ist so geschwächt, dass er es nicht einmal schafft, sein eigenes Kreuz zu tragen, was damals üblich war. Es scheint, als wäre Jesus am Ende. Er lässt alles über sich ergehen und scheint völlig machtlos zu sein in der Hand dieser Menschen. Und nachdem er ans Kreuz geschlagen wurde, geht die Ironie immer weiter und immer weiter. Spöttisch sagen die vorübergehenden Menschen, du wolltest doch den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du so mächtig bist, wenn das stimmt, was du sagst, Jesus, wir nehmen dich beim Wort, dann steig doch herab vom Kreuz. Dann glauben wir alle an dich, dann fallen wir vor dir nieder. Und in diesen Aussagen klingt die Ironie schon mit. Der Spott, der Hohn, natürlich glauben sie nicht, dass er vom Kreuz herabsteigen kann. Sie sind überzeugt, dass Jesus völlig machtlos ist. Und genau hier beginnt die zweite Ironie der Kreuzigung. Die Schwäche, die Jesus nach außen hin zeigt, diese scheinbare Ohnmacht, demonstriert in Wirklichkeit die Stärke Jesu. Jesus könnte, wenn er wollte, seinen Vater bitten und er würde ihm 12 Legionen von Engeln schicken und einer würde eigentlich reichen. Jesus könnte, wenn er wollte, nur ein Wort sagen und alles würde sich wie in Luft auflösen und er würde vom Kreuz runterkommen. Aber seine eigentliche Macht und Stärke liegt darin, dass er am Kreuz bleibt. Dass er sich von diesen paar Nägeln festhalten lässt. Dass er sich demütigt. Dass er nicht nachgibt. Dass er seinen Gefühlen nicht nachgibt. Ich möchte nicht wissen, was in ihm vorgegangen ist. Dieser Kampf, der da stattgefunden hat. Dieser Blick. Ich glaube, Jesus hat genau gesehen, dass der Teufel da stand und sich lustig über ihn machte. Und die ganzen Dämonen waren da drumherum und haben sich dieses Spektakel angeschaut. Und ich stelle mir vor, welchen Kampf Jesus hatte, nicht zu reagieren, nicht zu antworten, nicht zu sagen, ey Teufel, wenn du wüsstest, was ich kann, sondern Jesus demonstrierte seine Stärke, seine Allmacht dadurch, dass er am Kreuz geblieben ist. Der einzige Weg, um uns Menschen zu retten, um uns mit Gott zu versöhnen, um freien Zugang zu Gott zu schaffen, war sein Tod am Kreuz. Und indem er am Kreuz geblieben ist, demonstrierte er seine Allmacht. Das ist die zweite Ironie des Kreuzes. Der Mann, der völlig machtlos zu sein schien, ist in Wirklichkeit der Mächtigste, der jemals gelebt hat. Und jetzt die dritte Ironie der Kreuzigung, des Kreuzes. Der Mann, der sich selbst nicht retten kann, rettet in Wirklichkeit andere. Matthäus 27, Verse 41 bis 42, da heißt es, ebenso machten sich die führenden Priester über die Schrift und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, so soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Merkt ihr, wie das immer weitergeht und wie Jesus seine Macht und Stärke zeigt, indem er nicht darauf reagiert. Tatsächlich, Jesus hat vielen Menschen geholfen in seinem Leben. Er heilte viele Kranken. Er trieb Dämonen aus, er gab den Hungrigen zu essen und er hat sogar Tote wieder zum Leben auferweckt. Aber jetzt scheint es so, als könnte er sich selbst nicht helfen. Es scheint so, als würde da was nicht stimmen. Der, der so vielen helfen konnte, kann sich auf einmal nicht helfen. Ist das überhaupt wahr, dass er so vielen geholfen hat? Stimmt das? Oder war das doch nicht so? Denn wenn es so wäre, müsste er sich doch jetzt helfen können. Und genau hier beginnt die dritte Ironie. Jesus kann sich sehr wohl retten. Und nicht nur sich. Er ist gerade dabei, nicht nur sich zu retten, sondern die ganze Menschheit. Jeden, der später das annehmen wird, was Jesus Christus getan hat. Das, was er jetzt am Kreuz erduldet, wird die Rettung bringen. Er ist genau dabei, das zu tun, was die anderen ihm vorwerfen, dass er nicht tun könnte, nämlich Rettung zu bringen. Wenn wir heute an Jesus Christus glauben, dann bedeutet es, dass wir ihm absolut vertrauen. Er hat uns gerettet, indem er unsere Sünde, meine Schuld und deine Sünde und deine Schuld auf sich genommen hat. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen und die Sünde mit ihm. Das, was uns hätte treffen müssen, hat ihn getroffen. Und das, was er da gemacht hat, ist inzwischen erledigt. Es ist ausgedrückt in dem Wortlaut, der so oft wiederholt wird an Ostern. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Der Preis ist bezahlt. Durch seinen Tod am Kreuz bin ich gerettet worden. Eine Sache, die abgeschlossen ist, die nicht wiederholt werden muss, zu der ich nichts mehr beitragen kann, die ich nicht besser machen kann, aber auch nicht schlechter, sondern eine ein für alle Mal erledigte Angelegenheit durch Jesus Christus für mich. Im Vers 51 später heißt es, Jesus aber schrie noch einmal auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Und hier erreicht die Ironie den Höhepunkt. Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, als Jesus gestorben ist, die ganze Hölle, die ganzen Dämonen und an der Spitze der Teufel in einen Jubel ausgebrochen sind. Ich glaube, die haben geklatscht, was das Zeug hält. Ich glaube, die fingen die größte Party ihres Lebens an. Und ich weiß nicht, ob es bei den Dämonen Alkohol gibt. Ich glaube nicht. Aber wenn es das geben würde, ich glaube, sie würden 3 Tage durchsaufen und feiern und alles, was damit zu tun hat, wenn man besoffen ist. Und ich glaube auch, dass sie so richtig gefeiert haben. Bis zum dritten Tag. Sie haben gefeiert bis zum dritten Tag. Und dann kam der Morgen. Oh Mann, ich finde das so ironisch. Und ich sehe, wie sie da halb besoffen taumeln und da unten liegen und immer noch nicht fassen können, was sie geschafft haben. Und dann kam der Morgen. Und dann kam die Sonne auf. Dann kam dieser Sonntag, der Tag, an dem die Ironie ihre Vollendung findet. Jesus Christus ist nicht tot geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Ich sehe förmlich ihre Gesichter, wie versteinert da sind und es nicht fassen können. Was ist hier los? Was ist hier passiert? Der Tod konnte Jesus nicht halten. Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod hat keine Macht über ihn. Jesus Christus ist zu neuem Leben auferstanden und hat damit auch uns heute dieses neue Leben geschenkt. Mit dem Tod am Kreuz bezahlte er unsere Schuld. Er hat mit seinem Tod Vergebung für uns erwirkt und damit unsere Vergangenheit in Ordnung gebracht. Und am dritten Tag, als er auferstanden ist zu neuem Leben, hat er mir und dir neues Leben gegeben. Das muss ich dir heute unbedingt noch einmal sagen. Jesus Christus hat mit seinem Tod am Kreuz deine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Hörst du? Deine komplette Vergangenheit, was auch immer da passiert ist, was auch immer schiefgelaufen ist, welchen Mist du auch immer gebaut hast, Jesus hat dafür bezahlt. Deine Vergangenheit ist Vergangenheit. Das darfst du heute annehmen. Und zweitens, er ist wieder auferstanden. Nicht damit du in der Vergangenheit lebst und zurückschaust und denkst, oh, wie super, dass mir alles vergeben wurde, sondern damit du nach vorne schaust. Er hat dir eine neue Gegenwart gegeben und eine neue Zukunft, dass du ein neues Leben führst. Nicht mehr unter der Macht der Sünde. Nicht mehr unter der Macht des Todes. Nicht mehr aus Angst, sondern jetzt befreit. In seinem Reich. In seinem Königreich, wo er König ist. Und jetzt gegen Ende meiner Predigt möchte ich dich einladen, diese Ironie mit mir zu feiern. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen und mit Paulus zusammen etwas auszurufen, etwas zu sagen. Wir müssen das nicht im Chor machen. Wir werden gleich beten. Und ich bitte dich darum, ich lade dich dazu ein, es auszusprechen. Das, was Paulus geschrieben hat in seinem Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 55. Da sagt Paulus, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Wo sind sie? Ich möchte, dass du heute in deinem Leben ausrufst, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde, sagt Paulus. Aber Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Aber Jesus Christus hat die Sünde für die Sünde bezahlt. Weißt du, was das bedeutet? Heute kannst du dem Tod, dem Teufel, eine Frage stellen. Ich lade dich ein, diese Frage mit mir zu stellen. Sie könnte ungefähr so sein. Du kannst den Tod, du kannst den Teufel heute konfrontieren. Du kannst ihm sagen, hallo Tod, mein alter Feind, mein alter Sklavenhalter. Bist du gekommen, um mit mir zu reden? Bist du gekommen, um mir Angst einzujagen? Was glaubst du, wer ich bin? Darf ich dir Mut dazu machen, dass du heute sagst, Tod, Satan, was glaubst du, wer ich bin? Ich bin nicht die Person, die ich mal war. Ich bin nicht derjenige, mit dem du mal gesprochen hast. Es ist etwas passiert. Jesus Christus ist für mich gestorben und wieder auferstanden. Und seitdem bin ich ein neuer Mensch. Jesus Christus hat bezahlt. Er hat für meine Schuld bezahlt. Und Tod, ich möchte dir jetzt eine Frage stellen. Wo ist dein Stachel? Wo ist er? Wo ist dein Stachel? Und wenn er dir spöttisch antwortet, mein Stachel ist die Sünde, dann kannst du sagen, ich weiß, Tod. Ich weiß, dass dein Stachel die Sünde ist. Aber das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, wo ist dein Stachel? Ich frage dich mit Paulus zusammen. Tod, wo ist dein Stachel? Was? Du hast keine Antwort? Tod? Wieso zappelst du jetzt auf einmal herum? Wieso drehst du dich weg und wieso willst du weggehen? Hast du keine Antwort für mich? Ich habe gefragt, wo ist dein Stachel? Soll ich dir die Antwort geben, Tod? Okay, ich werde dir die Antwort geben. Soll ich dir sagen, wo dein Stachel ist? Soll ich dir sagen, wo die Sünde ist? Sie hängt am Kreuz. Jesus Christus hat die Sünde auf sich genommen. Die Macht der Sünde in meinem Leben wurde gebrochen. Ich habe keine Angst mehr. Ich bin nicht mehr derselbe. Die Sünde und die Schuld, sie liegt nicht mehr auf mir. Ich bin frei. Mir ist vergeben. Du brauchst nicht mehr zu kommen, um mir irgendetwas zu zeigen, mich an irgendetwas zu erinnern. Mir wurde vergeben. Hörst du, Tod? Und du brauchst nicht wieder zu kommen. Das nächste Mal darfst du kommen, wenn Gott dich rufen wird. Und dann wirst du vor ihm stehen. Und du wirst das bekommen, was du verdient hast. Ich werde vor meinem König stehen, in seinen Armen, an seiner Seite, und ich werde für immer bei ihm sein. Ich möchte dich heute dazu einladen, mutig Dinge auszusprechen. Und wenn du merkst, wenn du den Eindruck hast, dass der Teufel mit seinen Versuchungen, mit irgendwelchen Dingen immer wieder versucht, an dich ranzukommen, wenn du merkst, dass du immer wieder mal schwach wirst in Situationen und es scheint, als würdest du nachlassen wollen, das, was um dich herum passiert, nimmt dich so sehr mit. Du findest Dinge unfair, du verlierst irgendwie die Lust, den Durchblick. Du streitest dich vielleicht mit jemand, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinem Ehepartner. Und dann kommt er angekrochen und klopft an die Tür und sagt, hey, lass uns ein bisschen was Schönes machen für dich. Ich bitte dich, dass du heute ihm sagst, Tod, wo ist dein Stachel? Er hängt am Kreuz. Wo ist die Sünde, von der du sprichst? Sie hängt am Kreuz. Mir wurde vergeben. Ich habe ein neues Leben angefangen. Ich möchte euch gerne einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Wollen wir aufstehen? Ich habe über drei Ironien des Kreuzes heute gesprochen. Die erste ist, der Mann, der als König verspottet wird, ist in Wirklichkeit ein König. Die zweite, der Mann, der machtlos zu sein schien, hat in Wirklichkeit alle Macht. Und die dritte, der Mann, der sich selbst nicht retten kann, rettet in Wirklichkeit alle, mich und dich. Wenn du heute da bist und du kennst diesen Mann noch nicht, oder vielleicht hast du von ihm gehört, von diesem Jesus, vielleicht hast du die Geschichten schon gehört, dass er sein Leben für dich gegeben hat, aber du hast es noch nie für dich in Anspruch genommen, dann würde ich so gerne mit dir zusammen heute beten und es feiern, dass du heute das annimmst, was er getan hat. Dass er dein altes Leben in Ordnung bringt, dass er für alles bezahlt hat, was in deinem Leben passiert ist, und dass er dir ein neues Leben gibt. Du kannst es heute tun. Du kannst dieses neue Leben mit ihm heute anfangen und mit uns gemeinsam das Osterfest feiern. Wenn du heute da bist, würde ich gerne mit dir gemeinsam beten. Ich brauche dafür nur ein kurzes Handzeichen. Lass mich bitte deine Hand sehen. Wer ist heute da, der sich für ein Leben mit diesem Jesus entscheiden möchte? Lass mich kurz deine Hand sehen, wenn du da bist. Du kannst dir ruhig überlegen, das ist kein Problem. Das ist eine wichtige Entscheidung. Nimm dir ruhig noch etwas Zeit. Ich werde das gleich noch einmal fragen. Wenn das, was du heute gehört hast, wenn du sagst, ja, ich will es haben, ich will mutig leben, ich will keine Angst haben, ich will keine Angst vor der Zukunft haben, vor dem Tod, vor dem, was danach auf mich wartet. Ich will keine Angst haben, weil irgendwas aus der Vergangenheit mich einholt und mich beschuldigt. Dann lade ich dich dazu ein, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Wenn du heute da bist, dann lass mich kurz deine Hand sehen. Würde ich gerne mit dir gemeinsam beten. Bist du da heute? Wenn du es gerne persönlich möchtest, dann lade ich dich ein, du kannst später nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen. Es ist heute ein guter Tag, um sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Und jetzt an alle Entschiedenen, an alle, für die Jesus Christus der Herr ist, jetzt bitte ich dich zu beten und das auszusprechen, wozu ich dich eingeladen habe, auszurufen. Lasst uns den Tod mit seiner Niederlage konfrontieren. Lasst uns uns selbst nach vorne bringen. Lasst uns nach oben kommen dadurch. Nicht unten sein, nicht Trauer, nicht Verlust, nicht Niederlage, sondern Sieg. Wir feiern heute den Sieg. Wollen wir zusammen beten?